Hallo, schön, dass du dabei bist. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber das Beobachten von Tieren hat ja immer so eine beruhigende Wirkung auf uns Menschen. Aber es kann auch ziemlich aufregend werden und das Adrenalin in die Höhe schießen lassen. Wir werden uns heute hier in dieser Folge nicht irgendwelchen Tieren widmen, sondern uns auf die Vogelbeobachtung im Seenland oder Spree und auf einen ganz besonderen Tag für alle Hobby-Ornithologen konzentrieren. Kai Pagenkopf, was fasziniert dich denn ganz persönlich an der Vogelbeobachtung und wie bist du irgendwann mal und wann zu diesem Hobby gekommen?
Also ich mache das ungefähr, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Das war eigentlich die Begeisterung eines Freundes, die mich angesteckt hat, der irgendwann mal gesagt hat, komm doch einfach mal mit, das macht total Spaß. Ich fand es ein bisschen skurril, war aber sofort begeistert, als wir draußen waren, denn es steckt einfach wahnsinnig viel drin. Du hast es gerade schon richtig gesagt. Einerseits diese beruhigende Wirkung, irgendwo zu sitzen, aufs Wasser zu gucken oder auf eine andere schöne Landschaft zu gucken. Andererseits aber auch dieser Jagdtrieb, möglichst viele Arten möglichst gut zu sehen. Und das ist eine Kombination, die ist spannend. Und je nachdem, wie die Stimmung ist, kann man das eine in den Vordergrund stellen oder das andere. Und morgen ist Bird Race und da wird das zweite in den Vordergrund gestellt. Da kommt es nämlich darauf an, dass wir an einem Tag so viele Vogelarten wie irgend möglich sehen müssen.
Jetzt machst du das schon eine ganze lange Zeit lang. Was war denn so dein größter Fund, dein herausragendstes Beobachtungsobjekt?
Das weiß ich sogar. Ich kann mich da gut dran erinnern. Da war ich noch relativ klein. Da hatten wir einen sogenannten Rennvogel. Das ist eine afrikanische Art, die in den Wüsten vorkommt, auf Texel entdeckt. Also an der Nordseeküste. Und das war ein Highlight, das viele hundert Leute aus ganz Europa angezogen hat. Das war einfach auch von der Stimmung sensationell. Alle Leute waren begeistert. Menschen, die sich nie vorher getroffen haben, lagen sich in den Armen und haben sich gefeiert. Das war einfach großartig.
Welche Ausrüstung braucht man denn, um die Vögel besonders gut beobachten zu können? Und wie sollte man sich auch vorbereiten, bevor man loszieht?
So viel braucht man eigentlich gar nicht. Gerade jetzt im Frühjahr singen die Vögel ja auch ganz deutlich und intensiv. Und da ist es schon gut, wenn man einfach die Ohren frei hat und ein bisschen im Gelände rumhört, was hört man denn? Da kann man sich natürlich vorher schon mal drauf vorbereiten und sich irgendwie einen Tonträger anhören, welche Vogelstimme es überhaupt gibt, welche Vögel hier sind, die singen. Wichtig ist, dass man mit offenen Ohren durchs Gelände geht und einfach mal reinhört, wo man interessante Stimmen hört. Und dann ist es natürlich gut, wenn man was gehört hat, wenn man dann ein Fernglas dabei hat. Das muss kein wahnsinnig teures Fernglas sein, aber ein einigermaßen gutes, dass man mittlerweile auch für nicht allzu viel Geld in den einschlägigen Läden kriegt, dass man das, was man gehört hat, versucht, mit einem eigenen Fernglas zu entdecken und dann versucht zu bestimmen. Also was man eigentlich braucht, ist ein Fernglas, ein gutes Bestimmungsbuch und offene Ohren und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Für die Profis, die da nochmal weitermachen wollen, die werden sich irgendwann entweder mal eine gute Kamera anschaffen, um die Vögel auch fotografieren zu können, oder aber ein sogenanntes Spektiv. Das ist ein Fernrohr, das nochmal deutlich stärker vergrößert als ein Fernglas. Das ist vor allen Dingen dann was, wenn man so an offenen Wasserflächen sitzt, wie wir jetzt gerade am Scharmützelsee sitzen, aufs Wasser gucken und was in 2 Kilometern Entfernung ist, das kann man mit dem Fernglas nicht richtig gut erkennen. Aber zum Spektiv funktioniert das noch ganz gut.
Nun haben das ja ziemlich viele Menschen schon mittlerweile zu ihrem Hobby auserkoren. Vogelbeobachtung wird immer beliebter. Woran liegt das denn deiner Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Thema Natur wird immer wichtiger. Die Leute haben genug nur von der Stadt. Die wollen auch mal raus. Und dann ist es natürlich immer schön, wenn man auch draußen irgendetwas hat, womit man sich beschäftigen kann. Das kann Fahrradfahren sein, das kann aber eben auch Naturbeobachtung sein. Und einfach mal der kurze Ausflug nach dem Arbeitstag oder am Wochenende, das bietet sich natürlich auch an, hat natürlich auch diesen ökologischen Anspruch, dass man nicht unbedingt mehr am Wochenende nach Mallorca fliegen sollte und das viele auch nicht mehr tun. Also fährt man mal kurz eben nach Bad Saro, wo wir gerade sitzen, und guckt sich die Vögel an. Und das macht einfach Spaß, ist mit wenig Aufwand zu machen und ist was ganz anderes im Vergleich zum Alltagsleben.
Jetzt haben wir schon gesagt, unsere Sinne sehen und hören brauchen wir besonders bei der Vogelbeobachtung. Gerade jetzt zum Thema Hören. Das ist ja natürlich noch schwieriger, Vogelstimmen zu unterscheiden, als wenn ich sie jetzt sehe und vielleicht anhand bestimmter Merkmale in so einem Bestimmungsbuch dann wiedererkenne. Hast du denn noch einen Tipp, wie man das beim Hören machen kann? Gibt es da noch ein Hilfsmittel?
Das ist wirklich schon ein bisschen schwierig und da muss man sich gut einarbeiten. Das Beste ist eigentlich, wenn man sich das selbst erarbeitet. Man stellt sich unter einen Baum, hört einen Vogel und wartet so lange, bis man diesen Vogel sehen kann. Dann hat man ganz viel Zeit, sich den Vogel anzuhören. Irgendwann sieht man ihn und ihn dann zu bestimmen ist einfacher, hat sich aber gleichzeitig schon eingeprägt, wie dieser Vogel singt. Man kann sich natürlich auch, wie gesagt, mit CDs oder mit Vogelstimmen im Internet vorbereiten, ist aber schwieriger, weil das meistens doch anders klingt als in der Natur. Das Beste ist einfach immer, den Vogel zu hören, direkt zu sehen und dann zu bestimmen.
Was ist dein Lieblingsvogelgezwitscher?
Also ich bin immer wieder begeistert vom Drosselrohrsänger, den wir hier auch am See ganz hervorragend hören können, weil der ist richtig laut, knarrend, man kann ihn oft auch noch gut sehen, der sitzt oben im Schilf drin, das ist klasse.
Nun ist das Seenland oder Spree, wo wir uns jetzt hier befinden, eine sehr wasserreiche Region. Wir haben zahlreiche Seen, Flüsse. Wir haben unsere Naturparke Schlaubetal, Märkische Schweiz und Dahme-Heide-Seen. Welche Vogelarten sind denn hier bei uns beheimatet? Was sind so die Top-Vogelarten?
Das ist gar nicht leicht, eine Auswahl zu treffen, weil es natürlich wahnsinnig viele sind. Ich würde mal sagen, für jemand, der wie wir aus dem Münsterland kommt, für uns ist es natürlich ganz toll, die Seeadler und die Fischadler hier zu sehen, die die Gewässer natürlich nutzen. Die ganzen Schilfarten, wie gerade schon gesagt, der Drosselrohrsänger, das ist super. Wir haben aber natürlich auch sehr viele Trockenlandarten. Du hast recht, das ist das Gebiet der Gewässer. Aber drumherum haben wir auch viel Trockenland und sowas wie ein Wiedehopf oder wie ein Wendehals. Das sind so Arten, die wir bei uns so gut wie gar nicht haben. Und die kann man hier doch sehr zuverlässig finden im Gelände.
Und was sind so Beobachtungs-Hotspots, sage ich mal? Also wo kann man jetzt auch als Laie vielleicht schon ziemlich schnell gut einen Vogel beobachten?
Ist natürlich immer gut, wenn schon eine gewisse Beobachtungsinfrastruktur da ist, wie zum Beispiel eine Beobachtungshütte. Und da haben wir zum Beispiel an der Großschauener Seenkette eine Beobachtungshütte, wo man sich wunderbar raufsetzen kann und sehr viel vom See sehen kann. Bei den Altfriedländer Teichen ist auch eine ganz tolle Beobachtungsinfrastruktur, wo man einen tollen Blick auf das Teichgebiet hat und eigentlich zu allen Jahren sehr viel beobachten kann. Oder wie wir hier in Bad Saro am Steg stehen, das lohnt sich auch schon. Ist fast im Winter noch besser als jetzt im Frühling, weil auf dem See viele Wintervögel überwintern, aber auch jetzt im Frühling hat man die Gesänge der ganzen Arten aus dem Schilf drumherum und auch das lohnt sich einfach. Man muss gar nicht so weit raus. Oft ist es wirklich genau vor der Haustür.
Welche Jahreszeit bietet sich denn an? Gibt es da eine Jahreszeit, die besonders gut zur Vogelbeobachtung geeignet ist?
Ich drehe es mal um. Es gibt eine Jahreszeit, die nicht so gut zur Vogelbeobachtung geeignet ist und das ist der Sommer. Wenn wenig Vogelzug stattfindet, die meisten Vögel mit ihren Jungvögeln unterwegs sind, kaum ein Vogel noch singt, das ist dann so die etwas ruhigere Zeit. Auch dann gibt es natürlich immer was zu sehen. Aber kein Vergleich zum Frühling, wenn die Vögel besonders aktiv sind, besonders viel singen, im Herbst, wenn der Vogelzug einsetzt und im Winter, wenn viele nordische Arten hier bei uns überwintern. Das sind eigentlich alles tolle Zeiten, wo man immer wieder mit einem ganz anderen Artenspektrum neue Arten entdecken kann, neue Vögel entdecken kann. Aber jeder Gang nach draußen und jede Fahrradtour Spaß macht und sich lohnt.
Auch Hermann Mattes ist begeisterter Vogelbeobachter. Wie bist du denn zu deinem Hobby gekommen?
Ach, ich bin auch schon als Schüler dazu gekommen. So mit 12 ungefähr bin ich schon rausgegangen. Wir wohnten am Stadtrand und da war natürlich eine sehr gute Beobachtungsmöglichkeit. Wir hatten einen Nachbarn, der hat Vögel im Keller gehalten, also in so einem Souterrain mit Ausflug nach außen und so. Und das war natürlich sehr begeisternd, das alles so zu sehen. Dann konnte man fragen, wenn man einen Vogel nicht kannte. Und dann gab es damals, ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester, so die ersten Vogelbücher, die noch nicht so gut waren wie heute, aber doch immerhin benutzbar waren. Und dann hat es auch in der Schule Spaß gemacht. Im Biologieunterricht konnte man da den Biologielehrer fragen und auch was einbringen selber. Also es hat Spaß gemacht, von Anfang an.
Gibt es einen Lieblingsvogel?
Gartenrotschwanz. Ja, der Gartenrotschwanz brütet bei uns am Haus in einem Mauerloch. Von daher kannte ich ihn natürlich sehr gut. Der verflog sich manchmal in das Dachgeschoss, da muss man ihn rausfangen. Ja, der ist früher sehr verbreitet gewesen in Gärten, Parks, lichten Wäldern und gehörte dann zu den Arten, die bei der damaligen Trockenheit in der Sahelzone 1968, so ungefähr war das, drastisch zurückgegangen ist. Inzwischen hat er sich etwas erholt und man kann ihn also gerade hier im östlichen Teil der Republik mit Zuverlässigkeit sehen, in lichten Wäldern, besser ausgestatteten Gärten oder Parks.
Einmal im Jahr, und zwar immer am ersten Samstag im Mai, außer es ist der 1. Mai, findet das sogenannte Bird Race statt. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, das Bird Race. Also, ich meine, es sei in Münster eigentlich gegründet worden, von der Universität aus. Da haben sich einige interessierte Ornithologen zusammengeschlossen und haben gemeint, also das, was die in England machen und auch in Holland schon, das können wir doch eigentlich auch. Und das müsste doch was Spannendes sein. Also haben wir uns verabredet, an einem Tag im Jahr so viel wie möglich, also innerhalb von 24 Stunden, so viel wie möglich Vogelarten zu sehen. Frage war, wann soll man das machen? Und schließlich kam man da drauf, das erste Wochenende im Mai wäre eigentlich ganz günstig. Problem natürlich. An der Küste sieht es anders aus als im Gebirge. Aber immerhin, das ist ein Kompromiss. Und man weiß ja, dass das dann also verschieden ausfallen wird. Trotzdem macht es Spaß, da einen Wettbewerb zu starten, wo man eben einfach dann auch innerhalb einer Region dann ganz gut vergleichen kann. Welches Team hat denn jetzt nun mehr Vogelarten gesehen? Kommt aufs Wetter an und so immer, wie viel man gerade zusammenbekommt. Aber es zeigt ja eben dann doch, kennt man die Vogelwelt seiner eigenen Umgebung oder eben nicht. Und wenn man früher schon im Laufe des Jahres unterwegs war, dann kann man eben zielgerichtet die Vogelstellen aufsuchen, wo Vögel, die sich nicht so gerne zeigen, nicht so leicht zu beobachten sind, dann doch gefunden werden. Ja, so hat man also 24 Stunden Zeit. Das sieht nach viel aus. Egal, ob man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad ist natürlich besser, unterwegs ist, hat man immer sehr viele Lehrstunden, wo man eben doch sich von einem Ort zum anderen fortbewegen muss. Sag mal so, hier jetzt im Seenland ist es natürlich klar, man geht an das Gewässer, aber wenn man eine gute Vogelliste zusammenbekommen will, muss man auch in den Wald gehen. Und das sind eben immer Strecken zurückzulegen. Ich meine, man könnte ja behaupten, man hätte dies und jenes gesehen, aber das ist natürlich völlig gegen die Ehre. Man geht ja nicht raus und strengt sich an und dann macht man ein paar Arten dazu. Das ist also eigentlich völlig daneben. Deshalb hat man schon als Vogelbeobachter den Ehrgeiz, tatsächlich die Vogelarten zu sehen. Man macht sich dann eine Liste für den Tag natürlich und diese Liste trägt man, wenn man noch die Kraft hat, am Abend noch ein, so kurz vor 24 Uhr, aber wahrscheinlich eher dann am nächsten Morgen. Am Sonntag dann drauf alle sehen können, wer hat in welchem Gebiet die meisten Vogelarten gesehen. Und diese Registrierung ist ja erstmal für den Tag des Birdreises, aber das ist verbunden eigentlich mit diesem sogenannten Portal ornitho.de, das vom Dachverband Deutscher Avifaunisten, abgekürzt DDA, verwaltet wird, wo man ja auch jederzeit während des Jahres seine Beobachtungen eintragen kann. Und das wird da auch mit übertragen und man macht es meistens ja selbst und nicht, dass die das verwaltungstechnisch machen müssen, sodass also diese Ergebnisse, die man zusammenträgt, dann für alle zur Verfügung stehen, für die Öffentlichkeit immer nur für einen Tag. Diejenigen, die regelmäßig eintragen, können dann natürlich über Suchfunktionen mit verschiedenster Kombination das herausbekommen, wo, in welchem Gebiet, welche und auch wann welche Vogelarten gesehen worden sind.
Nochmal kurz zu dieser Website ornitho.de. Die gibt ja einen Überblick über das vogelkundliche Geschehen in Deutschland und auch in Luxemburg. Welche Erkenntnisse konnten Sie denn jetzt da in den letzten Jahren gewinnen? Was war für Sie da eine besondere Erkenntnis?
Ja, was sofort auffällt, das wäre die Meldung von Seltenheiten. Also alle, die eben halt regelmäßig rausgehen, kennen natürlich die Vogelarten, die im eigenen Gebiet sind und so. Und man hat dann irgendwie doch so ein Verlangen, auch mal alles sehen, was Besonderes ist. Also Seltenheiten, vielfach verschlagene Zugvögel, die vom Norden oder vom Atlantik her aus Amerika rüberkommen, das bekommt man eben sehr schnell mit, wo irgendwelche Vögel sitzen. Also zum Beispiel war ein Kanadakleiber jetzt über mehrere Wochen in Schleswig-Holstein zu finden. Und dieser Kanadakleiber, der wird nicht als Käfigvogel gehalten, sondern das war ein echter durch die Westwindtrift hierher gebrachter Vogel, der das überstanden hat, den Atlantik zu überqueren, obwohl er sonst also sich scheut, über irgendwelche Wasserflächen zu fliegen. Sowas. Also das hat man als Besonderheit natürlich. Und dann, ja, wann kommen welche Vogelarten an? Da kann man sehen, wer hat in welchem Gebiet schon was gesehen. Da kann man sich drauf einstellen oder auch Vergleiche machen. Man sieht auch, wie zum Beispiel die Rauchschwalben so langsam im Südwesten ankommen und dann sich nach Nordosten dann vorarbeiten mit ihrem Frühjahrszug. Man kann sehen, wann die Wintergäste der Gänse zum Beispiel an der Nordseeküste, wann die so langsam wieder abwandern, wann die weg sind. dieses ganze Geschehen, ja, wann das Brutgeschäft anfängt, weil man, es wird ja auch aufgezeichnet, was die Vögel machen, nicht nur, dass die da sind, sondern man gibt ja auch ein, was die Vögel machen, zum Beispiel, dass sie Nester bauen, dass sie Eier haben, dass sie eben halt vielleicht auch einfach nur singen schon mal. Und dadurch bekommt man einen viel besseren Eindruck, wie sich die Vogelwelt sozusagen vorwärts bewegt im Jahresverlauf und was sich dann so tut.
Wie sieht denn jetzt dein ganz persönlicher Bird Race Tag aus? Werden die 24 Stunden voll ausgenutzt? Bist du mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß unterwegs? Wie können wir uns das vorstellen?
Also haben wir ja früher gemacht, da sind wir also 0 Uhr sind wir losgegangen und haben dann eben gemerkt, dass man dann, wenn es auch nochmal spannend wird in den Abendstunden, so nicht unbedingt schon die Dämmerung, sondern so am späten Nachmittag, wenn die Vögel wieder nach der Mittagshitze lebendiger werden, dass man dann schon so K.O. ist, dass es also besser ist. Wir fangen heute also um 4 Uhr an. 4 Uhr und sind ausnahmsweise hier im Märkischen Seenland, weil wir das noch nicht so gut kennen, mit dem Auto unterwegs. Ansonsten mit dem Fahrrad, weil das hat die großen Vorteile. Man ist doch relativ schnell beweglich. Andererseits kann man auch während der Fahrt da oder dort einen Vogel, den man noch nicht hat, an diesem Tag hören. Und außerdem ist man nicht von Durchfahrtsverboten abhängig und solche Dinge. Also Fahrrad bietet sich auf jeden Fall an, ist umweltfreundlich und wird beim Birdrest-Tag auch als besondere Kategorie gewertet.
Jetzt bewegt man sich ja bei der Vogelbeobachtung oftmals auch in Naturparken. Man ist manchmal auch in Naturschutzgebieten unterwegs. Wie sollten sich denn die Vogelenthusiasten verhalten?
Also auf jeden Fall so, dass die Vögel nicht gestört werden oder möglichst wenig gestört werden. Das betrifft natürlich, wenn man Nester gefunden hat, sowas. Na, also das sollte man sich eigentlich sehr dezent, sehr zurückhaltend verhalten. Auf keinen Fall sollten Vogelbruten so gestört werden, dass sie aufgegeben werden, nur weil man vielleicht, und das ist ja auch vielleicht unabhängig vom Birdrest, ein Foto schießen will oder so. Also man sollte sehr zurückhaltend sein. Das gehört auch zu den Regeln, übrigens bei der Dokumentation über ornitho.de, dass man sich also in allen Belangen an die gesetzlichen Vorgaben hält und dann auch, was man eben halt weiß als Vogelkundler, was man machen darf und was nicht. Man weiß ja, dass Vögel unterschiedlich reagieren auf die Anwesenheit von Menschen, größere, geringere Fluchtdistanz und so. Also, dass man sich auf jeden Fall da dran hält und vielleicht manchmal sogar auch einfach zurücknimmt.
Nun kann man ja auch quasi nicht nur draußen in der freien Natur Vögel beobachten, sondern natürlich auch, wer einen Garten hat, kann das auch zu Hause machen. Was kann man denn selbst persönlich zu Hause vielleicht auch für die Arterhaltung der Vögel machen?
Das ist eigentlich ganz ähnlich wie in der freien Natur. Wir brauchen möglichst viele unterschiedliche Strukturen. Also ein Strukturreichtum, den Garten so strukturreich wie möglich zu machen. Bereiche mit niedriger Vegetation, mit höherer Vegetation, vielleicht auch mal einen Baum in der Mitte stehen lassen, eine kleine Wasserstelle anlegen, sodass man möglichst viele unterschiedliche Kleinhabitate hat, wo möglichst viele Arten sich aufhalten und sich daran erfreuen können. Das ist einfach gemacht, schnell erledigt, vielleicht nochmal Nistkasten aufhängen und das kann eigentlich jeder in seinem eigenen Garten machen, vielleicht sogar auf seinem kleinen Balkon.
Da bedanke ich mich an dieser Stelle bei Kai Pagenkopf. Letzte Frage noch, hast du noch so ein Traumziel, so ein Traumvogel, den du irgendwann in deinem Leben nochmal unbedingt sehen musst?
Ja, so einer hier direkt vor der Haustür sozusagen. Und ich glaube, Hermann, du würdest das genauso sehen. Ja. Der Kaiseradler, der hier in der Region überhaupt nichts zu suchen hat, aber schon seit mehreren Jahren immer wieder im Randobruch auftaucht. Das wäre so eine Art, die könnte man sich nochmal angucken.
Dann bedanke ich mich bei Kai Pagenkopf und Hermann Mattes und wünsche natürlich viel Freude in erster Linie und viel Erfolg beim Bird Race.
Vielen Dank. Dankeschön.